Deutschlandfunk. Der Mittag.
Im Studio ist weiterhin Dirk Müller. Noch einmal einen schönen guten Tag. Der Mittag hier im Deutschlandfunk in Corona-Zeiten. In den kommenden 25 Minuten, wie auch in den zurückliegenden Wochen, konzentrieren wir uns auf die Wirtschaftsthemen. Wie sehr trifft die Corona-Pandemie die deutsche Wirtschaft? Wie tief geht es abwärts? Dazu haben die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute heute ihre Prognose abgegeben. Sie rechnen mit einem Minus von 4,2% beim Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr. Die Wirtschaft bricht also ein, aber im nächsten Jahr könnte es wieder deutlich aufwärts gehen. Wie die Ökonomen das begründen, das hören wir gleich. Details zu diesem Gutachten von Klaus Remme.
Die Diagnose der Wirtschaftsinstitute stützt sich auf drei zentrale Annahmen. So gingen die Wissenschaftler bei ihren Berechnungen von einem Einfrieren der Wirtschaft von Mitte März bis Mitte April aus. Weiterhin nahmen sie an, dass ein schneller Wiederanstieg von Neuinfektionen danach verhindert werden kann. Und drittens setzten sie voraus, dass der staatliche Schutzschirm für die deutsche Wirtschaft wirkt. Für das zweite Quartal prognostizierte Timo Wollmershäuser vom Münchner IFO-Institut in der Präsentation der gemeinschaftlichen Einschätzung einen Einbruch des Bruttoinlandsprodukts um 9,8%, ein doppelt so großer Rückgang wie während der Weltfinanzkrise im ersten Quartal 2009 und beispiellos seit Beginn der Vierteljahresrechnung im Jahr 1970. Nach dem Shutdown sehen die Institute aber eine schnelle Erholung.
Im Durchschnitt des Jahres 2020 dürfte der Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Produktion 4,2% betragen. Im kommenden Jahr schlägt die konjunkturelle Erholung dann zu Buche. Der Anstieg des Bruttoinlandsprodukts fällt mit 5,8% kräftig aus. Ende 2021 entspricht die Wertschöpfung dann weitgehend jener, die auch ohne eine Corona-Krise zu erwarten gewesen wäre.
Die Prognose für den Arbeitsmarkt lautet so.
Die Arbeitslosigkeit steigt in der Spitze von derzeit 2,3 auf rund 2,7 Millionen Personen. Die Zahl der Kurzarbeiter dürfte von schätzungsweise 110.000 Personen Anfang des Jahres auf durchschnittlich 2,4 Millionen im zweiten Quartal hochschnellen.
Diese Entwicklung, die starke staatliche Unterstützung beim Kurzarbeitergeld, ist nach Meinung von Thorsten Schmidt vom RWI in Essen ein Schlüssel für die prognostizierte schnelle Erholung.
Wir haben eben keinen deutlichen Rückgang bei den Einkommen. Das Arbeitsvolumen sinkt, aber eben die Arbeitslosigkeit steigt deutlich schwächer. Das führt zu einem Anstieg der Sparquote und die wird dann im Verlauf der zweiten Jahreshälfte, aber auch im nächsten Jahr wieder sinken und das wird eben den Konsum stützen.
Die Grundannahmen der Wissenschaftler führten heute zu Nachfragen, etwa warum die Institute keine unterschiedlichen Szenarien durchgerechnet haben, Antwort, das wäre zu aufwendig geworden und ob die Annahme eines Shutdowns nur bis Mitte April nicht allzu voreilig gewesen sei, Antwort, das sei vor Wochen von offizieller Seite so kommuniziert worden. Oliver Holtemöller vom IWH in Halle ergänzte:
Es ist genau unsere Aufgabe, eine solche Punktprognose vorzulegen, um die öffentliche Hand bei der Planung der öffentlichen Finanzen zu unterstützen.
Timo Wollmershäuser vom IFO-Institut verwies selbst jedoch auf erhebliche Abwärtsrisiken für die Diagnose. Die Pandemie könnte sich länger hinziehen, das Hochfahren der Wirtschaft könnte länger dauern, zusätzliche Maßnahmen zur Infektionsbekämpfung könnten notwendig werden. Deshalb von seiner Seite eine Prognose für die Prognose.
Die Prognosen, die wir derzeit abgeben, haben wahrscheinlich eine kurze Lebensdauer.
Ungeachtet dessen reagierte der Bundeswirtschaftsminister zufrieden. Er fühle sich angesichts der Diagnose bestätigt und ermutigt, so Peter Altmaier, und neue Zahlen gebe es bald. Das Etikett bessere Zahlen verkniff sich Altmaier dann doch.
Wir werden am 29. April die Frühjahrsprojektion der Bundesregierung vorlegen und dann sicherlich auch eine neue und aktualisierte Zahlenbasis zugrunde legen können.
Aus Berlin ein Bericht von Klaus Remme. Wir haben es gehört, die Rezession in Deutschland kommt. Das scheint eben ausgemachte Sache zu sein. Das Bruttoinlandsprodukt, das ist also die wesentliche Größe, wenn es um die Wirtschaftsentwicklung geht. Darauf schauen wir nun etwas genauer in unserer Serie Grünes Wirtschaften. Es geht also um die Frage, ob und wie wir nachhaltiger wirtschaften können. Aber ist das BIP, so wie wir es berechnen, geeignet dazu, nachzuverziehen, wenn es um Nachhaltigkeit geht? Ist es geeignet dazu, den Wohlstand unter grünen Vorzeichen zu definieren, zu messen? Kaspar Domen hat sich die alternativen Modelle für uns angesehen.
Bei dem Dammbruch der brasilianischen Eisenerzmine Correjo do Feijão bei Brumadinho löste sich am 25. Januar 2019 eine giftige Schlammlawine und schoss mit einer Geschwindigkeit von bis zu 120 Kilometern pro Stunde das Tal hinunter. Angelina Amanda da Silva Andrade erinnert sich an den Tag.
I remember when
an die Bilder im Fernsehen. Ich konnte nicht glauben, dass dies alles in dem Ort geschah, wo ich aufgewachsen bin. Alle fuhren in die Krankenhäuser, wohin sie die Opfer gebracht hatten.
Bei dem Unglück starben 272 Menschen, darunter die Schwester von Andrade. Unsere populärste Wohlfahrtsmessung ist allerdings blind für solche Katastrophen. Denn bei der Messung des Bruttoinlandsproduktes werden Aufräumarbeiten und Wiederaufbau als Wachstum des Bruttoinlandsprodukts verbucht. Sebastian Dulin, Leiter des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung.
Die großen Umweltkatastrophen, wenn eine Ölplattform brennt oder sowas, das erhöht üblicherweise das Bruttoinlandsprodukt, weil dann Aufräumarbeiten gemacht werden müssen, dann muss irgendwie das Öl eingesammelt werden, obwohl natürlich da die Umwelt zerstört worden ist in dem Moment. Und von daher ist das Bruttoinlandsprodukt wirklich kein gutes Maß, um die Nachhaltigkeit der Wirtschaftstätigkeit zu messen. Ich muss aber auch fairerweise sagen, das Bruttoinlandsprodukt ist dafür nicht gemacht worden. Das Bruttoinlandsprodukt ist gemacht worden, um zu messen, wie viel produziert wird an marktvermittelten Gütern und Dienstleistungen.
Bereits 1968 kritisierte der damalige US-Politiker Robert F. Kennedy das Konzept massiv. Es messe fast alles, außer diejenigen Dinge, die das Leben lebenswert machen. Und der Ökonom Thomas Strauper sprach vor wenigen Jahren davon, dass die Vermessung der Wirtschaft ihren Kompass verloren habe. Als neuen Kompass bieten sich zwei Wege an. Der erste, eine Erweiterung des Bruttoinlandsprodukts um andere Dimensionen. Dafür entschieden sich die Ökonomen Hans Diefenbacher und Roland Zieschank und entwickelten den sogenannten Nationalen Wohlfahrtsindex. Er umfasst 20 wohlfahrtsstiftende und wohlfahrtsmindernde Aktivitäten. Dabei werden wohlfahrtssteigernde Komponenten berücksichtigt, wie die Hausarbeit oder ehrenamtliche Tätigkeiten, und wohlfahrtsmindernde Aktivitäten erfasst, wie etwa Umweltschäden durch Flächenverlust oder Kriminalität. Alle Dimensionen werden in Euro bewertet und entweder aufaddiert oder abgezogen. Der Unterschied ist gewaltig, denn das Bruttoinlandsprodukt stieg seit 1991 in Deutschland um mehr als 39%, der nationale Wohlfahrtsindex jedoch nur um rund 12%. Der Ökonom Sebastian Dulin hält es allerdings für aussagekräftiger, wenn statt der Aggregation zu einer Zahl verschiedene Indikatoren nebeneinander gestellt werden. Er zieht einen Vergleich zum Autofahren.
Sie haben ja auch mehrere Anzeigen im Auto. Einmal für die Geschwindigkeiten, einmal ob der Tank voll ist und ob der Motor zu heiß ist. Und das alles in eine Anzeige zu bringen, macht auch keinen Sinn. Darum haben Sie da verschiedene Anzeigen. Und genauso muss man das für die Nachhaltigkeit tun. Wir brauchen eine Anzeige, die vielleicht das Bruttoinlandsprodukt hat, weil das doch immer noch der beste Indikator für Produktionswachstum ist. Aber Sie müssen dann eben auch die anderen Aspekte der Nachhaltigkeit abdecken. Also zum Beispiel CO2-Ausstoß. Aus meiner Sicht müssen wir auch bei der ökologischen Nachhaltigkeit dürfen wir nicht Halt machen, sondern wir müssen auch in die wichtige soziale Nachhaltigkeit gehen.
Sein Institut hat deswegen den Ansatz des magischen Vierecks entwickelt. Dort steht dann zum Beispiel neben dem Bruttoinlandsprodukt als ökologischer Indikator der nationale Vogelindex, der sowohl die Menge als auch die Vielfalt der Vögel messe. So könne man sehen, ob Naturflächen verloren gingen oder die Artenvielfalt sinke. Die Transformationsforscherin Maya Göpel, Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen, geht noch einen Schritt weiter. Sollte sich die Gesellschaft nicht fragen, was überhaupt sinnvollerweise als Wirtschaft erfasst werden sollte?
Warum sagen wir nicht einfach mal, es gibt Lebensbereiche, die sind jenseits von Wirtschaftlichkeit zu denken, und wir geben der Wirtschaft einfach wieder einen kleineren Raum in unserer Gesellschaft und befreien uns von dann ja auch sehr monetarisierten Arten und Weisen, über Kosten und Nutzen und Beziehungen nachzudenken.
Havin To hat viele Jahre als Mitglied des Internationalen Roten Kreuzes Kriegsgebiete besucht. Er fand es absurd, dass der Aufbau anschließend als Wachstum des Bruttoinlandsprodukts galt. Heute ist er mit einer ganz anderen Form der Wohlfahrtsmessung beschäftigt, als Leiter des Programmzentrums für Bruttonationalglück in Bhutan. Bereits Ende der 1970er Jahre hielt der König des asiatischen Zwergstaates ein allein auf das Wachstum des Geldes angelegtes Maß für unzureichend, um den Wohlstand einer Gesellschaft zu messen. Stattdessen entschied er sich für das Glück der Menschen als Indikator. Dafür seien die Beziehungen der Menschen von zentraler Bedeutung, sagt Harbin Toh.
Diese Entfremdung zwischen Mensch und Mensch zu überbrücken, das ist die Voraussetzung, damit wir eine gleiche Wirtschaft haben. Man muss natürlich Strukturen und Instrumente haben, aber in erster Linie ist es die Beziehung zwischen Mensch und Mensch.
Grünes Wirtschaften, unsere Serie im Deutschlandfunk. Ein Bericht von Kaspar Domen war das. Damit kommen wir zum Börsenhandel. Den hat der Kollege Viktor Goldka im Blick. Die europäischen Finanzminister haben sich ja vertagt. Morgen soll weiter über die Corona-Hilfen gesprochen werden. Wie sehr drückt das auf die Stimmung?
Das ist schon überhaupt nicht förderlich, gerade weil viele Ökonomen und auch Händler, die selbst in der Euro-Krise ja zum Beispiel gegen Euro-Bonds waren, sich jetzt eigentlich für einmalige Corona-Bonds ausgesprochen hatten, also für gemeinsame Schulden. Und dass sich die Euro-Finanzminister nicht mal auf Hilfen aus dem Rettungsschirm ESM haben, zumindest sofort nicht einigen können, das sehen manche schon als Offenbarungseid. Dann auch noch düstere Wirtschaftsprognosen dazu. Am Ende keine gute Melange. Der DAX sinkt 0,7%. Er notiert aktuell bei 10.285 Punkten.
Sorgen gibt es inzwischen überall weltweit. Die Corona-Epidemie trifft auch die Schwellenländer. Warum spitzt sich die Lage gerade dazu, wenn andere Länder doch immer noch als die Corona-Hotspots gelten?
Ja, man sieht jetzt, dass Profi-Anleger massiv Geld aus den Schwellenländern abziehen, weil diese Länder einfach Risiko bedeuten für Anleger. Mal zum Vergleich, 2013, da wurden schon mal massiv Gelder aus Schwellenländern abgezogen. Da waren das so 30 Milliarden Dollar, die abgezogen wurden. Jetzt sind es allerdings in der Corona-Krise im gleichen Zeitraum schon 100 Milliarden Dollar, die Anleger aus den Schwellenländern rausgezogen haben. Und das macht es natürlich schwierig, wenn Staaten oder wenn Unternehmen dort frisches Geld brauchen. Zweites Problem: Die Währungen sind teilweise eingebrochen um 20-25%. Und jeder Staat oder jedes Unternehmen, der eben Kredite in Dollars hat, weil die hatten niedrige Zinsen in den vergangenen Jahren, das haben viele gemacht, der muss jetzt aber zum Beispiel viel mehr mexikanische Pesos auf den Tisch legen, um diese Summe irgendwie abstottern zu können.
Machen wir es noch etwas konkreter. Welche Länder sind besonders betroffen?
Viele dieser Auslandsschulden haben vor allem Länder wie die Türkei, Argentinien, Mexiko, Brasilien, die stehen besonders im Fokus. Ich sag mal, die großen wie China oder Russland weniger, weil die A, auch solidere Staatsfinanzen meist haben, aber meist auch große Staatsfonds mit tiefen Taschen. Argentinien, ganz konkretes Beispiel, hat jetzt schon angekündigt, bei einem Teil seiner Anleihen erstmal nicht mehr zu zahlen. Aber anders als bei früheren Schwellenländerkrisen, manche erinnern sich vielleicht noch an die späten 90er Jahre, werden wir jetzt weniger eigentlich auf die Staaten, auf die Regierungen schauen müssen, sondern vor allem auf die Unternehmen in den Fokus blicken. Das sagt Janis Hübner, Schwellenländerexperte der DK Bank.
Weil einfach im Lauf der Jahre immer stärker Unternehmen sich international finanziert haben, ist einfach der Markt für Schwellenländer Unternehmensanleihen in den letzten 10, 15 Jahren massiv gewachsen.
Das wird eine große Herausforderung, denn jetzt werden sich viele Analysten mit bislang noch völlig unbekannten Unternehmen irgendwo auf dem Erdball auseinandersetzen müssen.
Welche Konsequenzen, welche Folgen hat das für die Menschen in den betroffenen Ländern?
Für die hat das ganz konkrete Folgen. Wenn Staaten noch gravierendere Probleme mit dem Staatshaushalt bekommen, dann werden in den reicheren Schwellenländern auch Sozialleistungen sicher gekürzt werden müssen. Und in den ärmeren Entwicklungsländern, da ist es noch mal viel fataler. Entwicklungsexperten rechnen damit, dass mindestens 35 Millionen Menschen allein wegen Corona zusätzlich rund um den Erdball in die Armut rutschen könnten. Und das heißt eben auch, bei Lebensmittelpreisen sind die Auswirkungen schon jetzt ganz konkret spürbar. Das sagt Renate Facker von Brot für die Welt.
Wenn einheimische Währungen abgewertet werden, müssen die Menschen für Lebensmittel, die importiert werden, mehr bezahlen. Also zum Beispiel für Weizen oder Milch.
Und zusätzlich dazu sehen wir sowieso momentan an den internationalen Rohstoffbörsen, dass die Preise für Weizen und Reis wegen Corona selbst in Dollar schon gestiegen sind.
Jetzt geht es um mögliche Hilfen für die Schwellen- und Entwicklungsländer. Was ist da im Gespräch?
Der Internationale Währungsfonds will jetzt Hilfen für die Länder von 50 Milliarden auf den Weg bringen. Das will er jetzt nochmal auf 100 Milliarden verdoppeln. Und die Weltbank wiederum, die ist ja besonders für die kleineren Entwicklungsländer zuständig, die will 160 Milliarden Dollar locker machen, vor allem für die dortigen Gesundheitssysteme.
Dann werden wir wieder bodenständig deutsch. Schauen wir auf die Deutsche Post. Der Bonner Konzern hat zwar derzeit ein erhöhtes Paketaufkommen, das spüren ja auch viele, sehen viele, plant aber dennoch Kurzarbeit. Wie passt das zusammen?
Das dicke Zahlenwerk des Konzerns hilft weiter. Mit Paketen in Deutschland macht die Post 5,5 Milliarden Euro Umsatz im Jahr. Insgesamt hat der Konzern aber einen Umsatz von 60 Milliarden. Und das zeigt eben gerade, die Profilogistik ist für den Konzern inzwischen viel wichtiger als die Pakete in Deutschland. Da, sagen Analysten, wird das Geld eigentlich wirklich bei der Unternehmenslogistik gemacht, bei weltumspannenden Lieferungen, nicht so sehr hier in Deutschland.
Nächstes Stichwort TUI. TUI bekommt einen Milliardenkredit von der KfW. Der Weg dafür ist frei. Mit welchen Folgen?
Es kommt natürlich gut an der Börse an. Der Kurs 3,5% aktuell im Plus. 1,8 Milliarden Euro bekommt TUI mit diesem Überbrückungskredit. Aber klar ist auch, das Ganze ist noch mit Vorsicht zu genießen. Die Anleger sind alles andere als euphorisch. Das bleibt durchaus ein Krimi, wie es mit TUI weitergeht. Das zeigt auch diese Kursreaktion. Die ist zwar 3,5% im Plus, aber alles andere als überschwänglich.
Dann haben wir noch Vonovia, hat sich zu Wort gemeldet. Der große Wohnungskonzern, wie er mit Mieterinnen und Mietern in dieser Zeit umgeht.
Ja, Unternehmen wie Vonovia müssen ja immer enorm aufpassen, dass sie sich nicht einen Image-Schaden einhandeln. Deswegen hat Vonovia-Chef Rolf Buch jetzt gesagt, man werde auf keinen Fall Mietern kündigen, die durch Corona in Probleme gekommen sind. Aber 3000 Mieter haben dem Unternehmen schon angezeigt, sie werden wohl Probleme mit der Miete bekommen. Und das sorgt an der Börse für einen interessanten Effekt. Vonovia galt eigentlich immer als besonders sichere Aktie. Nach dem Motto, gewohnt werden, Miete gezahlt werden, muss eigentlich immer, selbst in schwierigen Phasen. Jetzt sehen wir aber, dass auch in schwierigen Phasen oder zumindest in besonders schwierigen Phasen man da auch ein kleines Fragezeichen zumindest dran machen kann.
Dann haben wir noch die Anleihen und der Goldpreis.
Das Gold bei 1.646 Dollar je Feinunze und die Durchschnittsrendite der deutschen Staatsanleihen liegt aktuell bei minus 0,36%.
Ja, vielen Dank nach Frankfurt, Viktor Goldgar, der Mittag im Deutschlandfunk. Der Bund gewährt Soforthilfen für kleine Unternehmen und Selbstständige. Und die Bundesländer haben dazu ja auch nochmal eigene Töpfe. Darüber haben wir ausführlich berichtet in den vergangenen zwei Wochen. Dort werden nun im Akkord Anträge bearbeitet, etwa auch in Bayern. Doch wie genau werden diese Anträge geprüft? Besteht das Risiko, dass Steuergeld zu Unrecht fließt? Das wird immer von Kritikern eingebracht. Michael Watzke hat für uns dazu recherchiert. Sind die Landeshilfen ganz besonders anfällig für Betrug?
Ja, das sind sie leider, und zwar in allen Bundesländern, denn es gibt vier Faktoren, die Betrug leicht machen oder begünstigen. Es gibt viele Anträge, es steht viel Geld zur Verfügung, es gibt zu wenig Prüfer und es soll und muss schnell gehen mit der Auszahlung der Fördermittel. Bei diesen vier Faktoren graut es jedem Prüfer, jedem Antikorruptionsexperten in jedem deutschen Bundesland. Es gibt allerdings Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern. Bayern zum Beispiel verlangt besonders wenig Informationen von seinen Antragstellern. Nach unseren Recherchen mussten Bewerber um Corona-Soforthilfe für Selbstständige und Kleinbetriebe in Bayern bis Anfang April weder ihre Steuernummer noch ihre Personalausweisnummer angeben, sondern lediglich Name, Adresse, Kontonummer und eine kurze Begründung ihres Antrags. Ich habe mit einem Antragsprüfer aus dem zuständigen Sachgebiet 20 in Bayern, das ist der Sachgebiet Wirtschaftsförderung, gesprochen. Er hat große Bauchschmerzen, weil er aufgrund des großen Zeitdrucks Anträge genehmigen muss, von denen er jetzt schon ahnt, dass sie ungerechtfertigt sind. Aber er kann das nicht überprüfen, weil der Freistaat Bayern in diesen Anträgen viel zu wenig Informationen verlangt, sagt er im Hintergrundgespräch. Wenn etwa jemand mehrere Konten hat, dann hat mir dieser Prüfer im Hintergrundgespräch gesagt, dann kann er oder sie mehrfach die Fördersumme von 9.000 Euro beantragen, ohne dass man ihm oder ihr auf die Schliche kommen kann, weder jetzt noch in Zukunft.
Ja, vielleicht passt das zumindest dazu, dass man ja schnelle, unbürokratische Hilfen angeboten hat. Wenn nicht viel geprüft wird, geht es vielleicht schneller. Aber eine andere Frage ist ja, sind die Behörden, die es prüfen und managen müssen, personell dafür aufgestellt?
Das ist eine schwierige Frage, weil es gibt tatsächlich wenig Prüfer. Also in Bayern zum Beispiel sind es etwa 1.000, die das prüfen sollen, verteilt über 7 Regierungsbezirke und die Landeshauptstadt München. Aber es gibt eben hunderttausende Anträge. Und die Politik sagt, wie Sie es ja auch gerade gesagt haben, es muss schnell gehen. Aus den zwei Gründen. Erstens soll es auf keinen Fall eine Stimmung entstehen, dass viele Menschen aufgrund der Corona-Maßnahmen ihre Existenzgrundlage verlieren. Und zweitens sollen soll möglichst schnell möglichst viel Geld in den derzeit massiv gestörten Wirtschaftskreislauf gepumpt werden, um den Konsum nicht abzuwürgen. Andere Staaten, etwa Hongkong, versuchen das mit sogenanntem Helikoptergeld. Da kriegt einfach jeder Bürger eine bestimmte Geldsumme, etwa 1000 Dollar, die ohne Antrag quasi wie von oben, wie aus dem Hubschrauber geworfen wird. Sowas ist in Deutschland nicht denkbar, nicht machbar. Aber, so hat mir ein Finanzexperte gesagt, das Vorgehen in Bayern ist nah am Helikoptergeld dran.
Und was ist von der Landesregierung dazu zu hören?
Also ganz unterschiedliche Sachen. Erstmal muss man sagen, ich habe verschiedene Bundesländer recherchiert. Es gibt Bundesländer, die verlangen mehr Informationen von ihren Antragstellern als etwa Bayern. Nordrhein-Westfalen zum Beispiel will auch die Personalausweisnummer und auch die Steuer-ID als auch die Steuer, die Nummer des Personalausweises vom Antragsteller wissen. Das macht Betrügern es sehr viel schwerer, mehrfach und zu Unrecht Geld zu beantragen. In Bayern ist die klare Ansage aus dem Wirtschaftsministerium, das Geld soll schnell raus. Uns liegt eine Mail der Regierung von Oberbayern an die Antragsprüfer vor. Darin steht wörtlich, viele von Ihnen haben Bedenken, Auszahlungen zu veranlassen, obwohl keine tiefergehende Prüfung erfolgt ist. Ich darf Ihnen versichern, dass die derzeitige Vorgehensweise sowohl von unserem Präsidium als auch von unserem Minister ausdrücklich so gewollt und auch so angeordnet ist. Zitat Ende. Ich habe den hier erwähnten bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern darauf angesprochen. Er sagt, bis gestern sind in Bayern fast eine Viertelmillion Anträge auf Corona-Soforthilfe gestellt worden.
Die wären früher natürlich, wenn es nur wenige Dutzend Anträge wären, auf Herz und Nieren geprüft worden. Das gibt die Zeit jetzt nicht her, sonst brauchen wir ein paar Jahre für diese Anträge. Also jetzt hoffen wir auf die Eide statt, dass uns nur ein gewisser Prozentsatz der Menschen hinters Licht führen will. Aber wir müssen fünfmal gerad sein lassen und werden im Nachhinein dann genauer hinschauen. Jetzt geht es nicht.
So sagt Hubert Aiwanger, der bayerische Wirtschaftsminister. Mir hat der Prüfer, mit dem ich gesprochen habe, im Hintergrund gesagt, man werde auch im Nachhinein bei vielen Betrugsfällen kaum Chancen haben, das Geld zurückzuholen, weil es teils auf dubiose Online-Konten fließe und weil der Freistaat Bayern eben nicht genügend Informationen von den Antragstellern fordere. Ich habe eine Mail an die an das Bundeswirtschaftsministerium geschickt mit 8 Fragen und habe eine Antwort bekommen. Dort heißt es unter anderem, dass jeder Betrugsfall angezeigt und mit Geld oder gar Freiheitsstrafen geahndet werde. Zuständig seien aber die einzelnen Bezirksregierungen, nicht das Wirtschaftsministerium. Und man habe keine Informationen darüber, dass Antragsteller mehrfach Hilfsgelder beantragen können. Und man verlange ja jetzt die Steuer-ID, das stimmt. Aber ich, nach meinen Informationen war das bis Anfang April nicht so. Und auch jetzt kann man noch per Mail Anträge schicken, auf denen man eben die Steuer-ID nicht angeben muss. Ich fürchte, dass wir in einigen Monaten eine Debatte darüber führen werden, wie es sein konnte, dass der Staat Millionen, wenn nicht gar Milliarden an Steuergeldern an betrügerische Empfänger gezahlt hat.
Wird Steuergeld verschwendet? Informationen dazu aus Bayern von unserem Landeskorrespondenten Michael Watzke. Vielen Dank. Damit kommen wir hier zur Wirtschaftspresseschau. Daran geht es noch einmal um die nachgebesserten Hilfen für den Mittelstand, um eine Pleitewelle zu verhindern. Will der Bund ja jetzt bis zu 100% für Schnellkredite der KfW haften.
Das Handelsblatt wertet dies als Offenbarungseid für die deutsche Finanzbranche. Deutschland leistet sich mit rund 1.700 Banken und Sparkassen mehr Kreditinstitute als jedes andere Land in der Europäischen Union. Doch seit die Corona-Pandemie das Wirtschaftsleben in weiten Teilen stilllegt, scheint ohne die staatliche Förderbank KfW plötzlich fast gar nichts mehr zu gehen. Das öffnet Missbrauch Tür und Tor. Die Regierung mag Umschuldungen und Anschlussfinanzierungen der Banken auf Staatskosten verbieten. Doch wie sich das effektiv unterbinden lässt, ist offen. Umso wichtiger ist es, dass der Staat zumindest im Nachhinein sehr genau darauf achtet, wie sich die einzelnen Banken in der Krise verhalten haben. Die Süddeutsche Zeitung findet, dieses KfW-Programm ist eine gute Ergänzung der Corona-Staatshilfe. Es wird manchen Firmen das Überleben erleichtern. Aber zusätzliche Notkredite können ausgerechnet die soliden Unternehmen belasten, die bisher aus eigener Kraft ablehnen, sich zu stark zu verschulden. Ist die Kreditlast zu hoch, muss eine Firma Investitionen absagen oder Maschinen verkaufen, die dann nach der Krise fehlen. Es braucht also weitere Ideen, wie Unternehmen geholfen werden kann, und zwar ohne Schulden. Nach Einschätzung der Neuen Osnabrücker Zeitung wollen alle Betriebe jetzt möglichst bald wissen, wie es weitergeht. Denn eins ist klar, anders als bei der von einem Tag auf den anderen angeordneten Schließung, werden sie nach einer Lockerung der Vorschriften nicht von 0 auf 100 hochfahren können. Man wird sich langsam wieder herantasten. Vielen Saisonkräften fehlt bis dahin der Job. Auch Geringverdiener sind Leidtragende, denn sie haben keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld. So richtig es momentan ist, soziale Kontakte einzuschränken. Die Politik sollte Betrieben und ihren Mitarbeitern eine klare Perspektive aufzeigen.
Soweit unsere Wirtschaftspresseschau. Das Thema Corona bleibt uns erhalten hier im Deutschlandfunk. Nach den Nachrichten geht es dann gleich weiter mit einem Blick in die Bundesländer. Bis dahin.